Na Katze, wie geht's dir? Alles gut? Knüspel, knüspel. Das Katze knüspelt. Sie haben jetzt Ihren Kaffee, Herr Zierer?
Jawohl.
Das finde ich sehr schön. Ich habe eine Bika-Aufbauung auf dem Sofa gemacht. Mhm. Bika liegt auf unserem Holmes Sweet Holmes Kissen vom VPT.
Okay.
Liegt da tatsächlich drauf und ich hoffe, uns springt da gleich nicht irgendeine Katze rein. Ihr Handy haben Sie ausgepimmelt?
Das ist weit weg.
Ihr Handy ist weit weg. Meins ist ausgepimmelt. Wir haben heute ein Thema, Herr Zehe. Hallo, Herr Zehe.
Hallo, Frau Stelz.
Wir haben heute ein Thema. Erstmal ein kurzes Update noch, warum wir das heute im Wohnzimmer aufnehmen. Im heimischen Wohnzimmer. Das ist nämlich wegen verschiedener Tablettenschwierigkeiten, Absetzungserscheinungen und Frau Stelter kann halt noch nicht so, wie sie will. Aber sie redet sehr gern, nicht wahr? Aber heute geht es ja aber total um Herrn Zehe und ihr seine Krankheit und seinen Arbeitsausfall für Monate. Und das Thema heißt, man ist halt doch behindert. Man kann Hilfsmittel kriegen, wie will man, aber es fehlt halt doch ein Sinn, ne?
Genau, es fehlt ein Sinn. Bei mir sind es bekanntermaßen die Augen. Das heißt, die Augen sind da, aber die können halt nicht.
Naja, ein bisschen können sie, aber die können halt nicht richtig.
So. Richtig.
Also nicht so, dass es wirklich hilfreich
wäre. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal alles sozusagen extra, was so Arbeit ist und so weiter, mal außen vor lässt, schon allein das Leben an sich bedeutet ja, dass da immer was ausgeglichen werden muss. Sprich, ich muss mir Dinge merken, die irgendwo sind, einfach so im Alltag, ne? Sei es jetzt in der Küche, im Bad, im eigenen Zimmer.
Und du musst halt immer genau wissen, wo ist mein Telefon? Und wo stelle ich welche Teller in den Schrank und was gehört wohin und so weiter. Das ist ja immer eine ziemlich große Hirnleistung, die du da bringen musst.
Ne? Das ist jetzt mal nur das Heimische, ne? Also klar. Und ich habe halt nicht diese visuelle Unterstützung, die die meisten Sehenden ja doch irgendwie haben, selbst wenn sie glauben, dass sie sie nicht nutzen.
Ne? Beispiel.
Ja, also ich sag mal.
Meinst du sowas wie nur das Chaos, nur das Genie beherrscht das Chaos oder irgendwie sowas?
Ja, beziehungsweise.
Oder mein ständiges, ich weiß immer nie, wo mein Telefon ist, wo mein Handy ist, ne? Außer jetzt habe ich es gerade in der Hand.
Ja, das auch, aber ich meine auch so Dinge wie blind irgendwo hingreifen, was viele Sehende einfach so verwenden. Was vielleicht manchmal auch stimmt, aber häufig dann halt eben auch doch nicht stimmt, weil doch irgendwie unbewusst die Augen, die ja doch immer mitarbeiten. Denn die Augen bei einem sehenden Menschen machen ja ca. 80-85% dessen aus, was so an Sinneswahrnehmungen tatsächlich im Gehirn ankommt. So viel ist das. Also.
Wer hat das mal gesagt?
Dafür gibt es irgendwie alle möglichen wissenschaftlichen Studien und so weiter. Und also wir reden jetzt vom Durchschnitt der Bevölkerung.
Ja. Ne? Ja, also wenn ich mir das jetzt so überlege, es gibt ja immer diesen schönen Vergleich, wenn man auf einen Sinn verzichten wollen würde, welcher wäre das? Ne?
Genau.
Ich wäre lieber als. Was ich komplett idiotisch eigentlich finde, aber jetzt in diesem Beispiel wäre es tatsächlich, ich würde lieber auf die Ohren als auf die Augen verzichten. Wenn ich mir das überlegen müsste. Das liegt aber auch daran, dass ich hyperakustisch, also Hyperakusis habe, übermäßig empfindlich mit den Ohren bin. Und über die erschrecke ich mich halt auch sehr schnell. Also eher als irgendwie anders. Und deshalb, also ist jetzt nicht, weil ich, ist ja auch wieder so ein blödes Ding, ne? Von wegen, ich finde, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen halbwegs blöde, weil ich gesagt habe, ich möchte lieber gucken und neben mir gegenüber sitzt mein blinder Mann.
Ja, ist alles gut. Aber also ich habe da kein Problem mit. Ich kann das eben sehr gut verstehen. Ich bin geburtsblind. Ich kenne also nicht das Sehen. Ich habe aber einige Freunde, mein bester Freund ist zum Beispiel so einer, der hat das Sehen im Laufe seines Lebens verloren, als er 18 war.
Und ja, der hat komplett keine Augen mehr. Der hat nur noch Glasaugen.
Ja, und es sind jetzt deutlich über 40 Jahre, dass er erblindet ist. Und er sagt heute noch, dass er es öfters mal vermisst, auch zu verschiedenen Anlässen. Er sagt, er könnte mit der Welt heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr umgehen, weil die Welt vor 40 Jahren doch noch deutlich weniger visuell überladen war.
Ne? Wesentlich langsamer auch.
Ne? Und so weiter. Aber er sagte, er vermisst es durchaus immer wieder und teilweise auch schmerzlich, wenn es eben tatsächlich so an Dinge geht, die nicht gehen, weil man eben nicht gucken kann. Ne? Oder für die man tatsächlich wieder Logistik braucht oder Hilfe braucht. Ne? Nur mal ein Beispiel. Ich komme zwar zum Beispiel zu irgendeinem öffentlichen Gebäude hin. Es gibt akustische Ampeln ja inzwischen ganz viele. Es gibt das sogenannte Orientierungs- und Mobilitätstraining, U&M-Training. Bei uns hieß es damals einfach nur Mobi-Training.
Und Blindi-Streifen. Und all das.
Und so weiter. Zur Orientierungshilfe, die Sachen auch durchaus wirklich erleichtern. Also ich empfinde, ich habe das alles ja gelernt zu Zeiten, da gab es sowas noch gar nicht. Also Blindenleitstreifen an Bahnsteigen und so weiter.
War ein Luxus.
Das gab es bis in sozusagen in die frühen 90er hinein gar nicht. Ich habe das alles noch gelernt, so richtig klassisch am Bahnsteig lang gehen. Und zwar ziemlich dicht am Bahnsteig, an der Bahnsteigkante. Und immer mit dem Stock bei dem einen Schritt, wenn das die Pendelbewegung war, also sozusagen an der Bahnsteigkante langschrammen, dass man immer wusste, wo sie war.
Ja.
Damit man eben nicht daneben trat.
Ja.
Ne? Und das heißt, man lief direkt an der Bahnsteigkante, versetzte dadurch die umgebende Bevölkerung in Angst und Schrecken, weil die dachten, man fällt da gleich runter. Und musste dann sich teilweise auch wirklich dessen erwehren, dass man nicht ständig von dieser Bahnsteigkante weggezogen wurde. Also der einzigen damals verfügbaren Orientierungshilfe. Der zuverlässigen, weil Aufbauten in der Mitte, die mal da, mal weg waren oder krumm und schief standen und so, die gab es damals ja auch schon. Aber an denen konnte man sich halt nicht so gut orientieren wie an der geraden Bahnsteigkante.
Eben, ne? das kannst du halt knicken.
So, und heute ist, ich sag mal, ein Bahnsteig mit Blindenleitstreifen ist absoluter Luxus, weil...
Und das ist grob, wenn dann nicht gerade mal irgendwelche Cookies meinen, das sei eine Kofferabstellfläche.
Ja, das ist natürlich so eine andere Sache. Aber es ist wirklich großartig, weil man A, nicht mehr direkt an der Bahnsteigkante längs läuft, sondern einen Meter davon entfernt.
Ist schon ein bisschen sicherer.
Ne? Ein bisschen sicherer, das heißt, man hat auch weniger Leute, die gleich einen Herzinfarkt kriegen, weil man so dicht an der Bahnsteigkante lang läuft. Und sie sehen, woran man sich orientiert. Diese Blindenleitstreifen sind ja auch farblich unterschiedlich, um Sehbehinderten auch eine Hilfe zu sein.
Wobei das auch nicht einheitlich ist. Manche sind dunkelgrau und andere sind, ich sage inzwischen, hellgrau, weil meistens ja doch relativ schmutzig.
Da komme ich also immer noch hin. Aber in Gebäuden, gerade in Deutschland, sind Gebäude ja häufig alt, stehen auch häufiger mal unter Denkmalschutz. Also das, was der, wenn ich mal böse bin, der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat, das wird dann ja gleich unter Denkmalschutz gestellt.
Ist ja jetzt auch dementsprechend lange her.
Ja, genau, ne, und so weiter. Aber es heißt dann, ist dann eben auch so, ohne fremde Hilfe kommen wir in Gebäuden kaum zurecht.
Man muss tatsächlich ständig jemanden fragen, wo geht's denn hier da und dahin?
Ne, welche Zimmernummern, weil es natürlich keine Braillebeschriftungen gibt. In Aufzügen gibt es häufig keine Braillebeschriftung. Es gibt auch ganz selten nur Sprachausgabe, die einem sagt, in welchem Stockwerk man ist. Das heißt, schon im Aufzug, wenn man nicht die Treppen benutzt, muss ich entweder mich darauf verlassen, dass ich der Einzige bin, der gerade diesen Fahrstuhl bedient hat, oder andere Mitreisende fragen, bin ich denn jetzt schon in meinem Stockwerk angelangt? Ne, und nur wirklich die modernen oder modernisierten Gebäude und selbst die nicht konsequent haben Aufzüge, die ich als Blinder selbstständig bedienen kann. Mhm. Das heißt, auch hier immer eine Leistung, immer gucken, wo kriege ich Hilfe?
Wo kriegst du Hilfe? Ja. Super Beispiel ist ja auch, war das in einer Regionalbahn in der neuen? Ich glaube, da hatten sie zwar so richtig schöne Braille-Beschriftungen für die Sitze, aber die haben sie dann so rum angebracht, dass Cookies die Zahl, dass das halt der Boden der Zahl auch unten ist. Mhm. Das Gleiche haben sie aber leider auch für Blindies gemacht, die ja eigentlich von oben anfassen und lesen.
Ja.
Also die Blindies müssen sich extra auf den Boden knien, um das irgendwie vernünftig lesen zu können das irgendwie umzusetzen.
Ja, ich glaube, das war in der Nordwestbahn,
als
wir neulich nach Oldenburg gefahren sind.
Also das war
in der Nordwestbahn in den Zügen dort. Das heißt, um das als Blinder lesen zu können, müsste ich mich davor knien, um dann mit der Hand von unten sozusagen da angreifen zu können, anstatt wie es die natürliche Handhaltung ist, wenn man eben an so einem Sitz vorbeigeht, von oben das breilmäßig so hinzubauen, dass man es sofort lesen kann. Ne? Also hier in Hamburg an den Geländern des Hauptbahnhofs haben wir es richtig rumgemacht. Ja.
Aber das ist dann auch wieder so ein Beispiel von.
Es wird angebracht, aber es wurde nicht mit Usern getestet, ob es auch so sinnvoll ist.
Einmal das und gut gemeint, aber ist nicht gleich gut gemacht.
Ja.
So, jetzt gut, das war jetzt die Sache mit von wegen, du musst auch die ganzen Sinne mit anstrengen, aber gehen wir doch mal wieder zurück in den Alltag. Es geht ja auch da weiter, von wegen, du brauchst immer irgendwie oder häufig Hilfe, Hilfestellungen, von wegen, du musst dir ganz viele Sachen merken. Das fängt ja auch schon an bei. Du willst ein Telefonat mit deiner Versicherung führen und hast deine Versicherungsnummer nicht parat oder so. Ne? Dann, wenn du da am Computer sitzt, inzwischen kannst du das ja machen, dass du dir auf dein Aktilino legst oder das per Braille dann ablesen kannst, wenn du am Computer sitzt. Aber sonst musst du halt eben auch immer erst mit deiner Sprachausgabe, Computersprachausgabe auf dem Computer das Ding suchen.
Ja.
Um das dann hinterher oder im Gespräch verwenden zu können. Oder alternativ, wenn das nicht in digitaler Form vorliegt, bin ich deine Soufflöse.
Ja.
So.
Weil eben wirklich immer noch sehr viel, trotz unserer Digitalisierung, sehr viel über den Brief geht, den man entweder erst einscannen muss und auch heute macht optische Zeichenerkennung immer noch Fehler.
Ja.
Oder eben tatsächlich sehende Hilfe braucht, die einem das dann macht und dann muss man es möglichst gleich sich aufschreiben in digitaler Form, das heißt irgendwo in einem Notizdingens oder im Passwortmanager, der eben auch Notizen speichern kann oder sonst irgendwas. Das heißt auch da immer diese Extraleistung, ich kann mir den Zettel nicht einfach nehmen und drauf gucken, während ich das Gespräch führe, sondern ich muss logistisch vorher planen, dass ich das im Zugriff habe, dass Gegenüber möglichst nicht merkt, beziehungsweise das Gespräch halt nicht so ins Stocken kommt und so weiter. Also es ist immer eine Planung vorweg.
Ja.
Bei jeder Alltagsgeschichte.
Ja. Wobei, wenn es so ums Telefonieren geht, manchmal passiert es ja auch, dass dann irgendwelche Infos gefordert werden, die du ad hoc gar nicht weißt.
Ja,
mit denen du nicht gerechnet hast. Weil du an die nicht mitgerechnet hast und zack, musst du dich am Telefon outen, dass du blind bist und dass das jetzt ein bisschen länger dauert, weil du jetzt erstmal alles suchen musst und so. Das ist auch unangenehm.
Ja.
Und ziemlich schräg. Also es ist ja so, bei der Navigation durch die ganze Welt fangen wir hier mit der Wohnung an, wo ja auch ganz gerne mal gesagt wird, es ist ja so verrückt, dass sie das alles so schaffen, dass sie hier wissen, wo alles ist. Das ist ja nun tatsächlich so gemerkt, aber eben auch so die ganzen Wege hier, ne? Dein inneres Ortungssystem. Ja. Körpergefühl, Navigationssystem oder auch, wenn du draußen rumläufst. Das ist ja immer noch ein ganzer Happen mehr, den du dich konzentrieren musst.
Ja. Ne, da arbeiten die Ohren ständig, da arbeitet so das ganze Körpergefühl ständig mit. Und ich merke das auch, wenn ich vom Gehirn her müde bin, sei es durch Jetlag, was ja letzter Zeit nicht mehr vorgekommen ist, weil ich nicht mehr gereist bin, aber früher halt, oder einfach so schlecht geschlafen habe oder sonst wie.
Bisschen müde oder überanstrengend oder so.
Dann ist das sofort beeinträchtigt. Dann laufe ich auch in meiner vertrautesten Umgebung einfach mal irgendwo gegen, wo ich sonst nie gegenlaufe. Oder
da wird mal eine Ecke vom Schrank mitgenommen. Ja. Oder naja.
Ne, das andere blinde Zuhörer kennen das mit Sicherheit auch. Ne, also das ist ja nichts, was für mich speziell nur zutrifft, sondern ich glaube, das kennen wir alle, wir Blinden. Und so weiter. Also dass dieses innere Navi, das man so immer mit sich rumträgt, das eben so den ganzen Körper so als Sinnesorgan verwendet und als Ortungssystem, dass das dann eben auch tatsächlich immer von der Gehirnleistungsfähigkeit abhängt.
Ja, und wie viel gut du dich
eben auch beeinträchtigt sein kann. Ja.
Ja. Und da sind deine Ohren ja auch sehr, 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 sehr wichtig.
Immens wichtig, ja.
Du benutzt zwar nicht dieses Klicksystem, was manche Leute, manche Blindies für sich nutzen, ne? So dieses Schnalzen oder Klickern und dann anhand des Echos, sondern du benutzt ja deine Ohren als auch quasi als Echolot, aber durch die Geräusche, die so kommen und die du selber auch verursachst.
Ja. Ja. So. Richtig.
Und das ist ja überall. Das ist hier in der Wohnung. Das ist, wenn du dich draußen orientierst, es gibt Tage, an denen du sagst, ich traue mich nicht alleine raus, weil mein Navi gerade nicht so richtig funktioniert oder meine Ohren sind gerade wieder überlastet. Kannst du mich begleiten?
Ja.
So, das kommt eben auch vor.
Mhm.
Und jetzt machen wir mal den Schwenk Richtung Stress, Hörstürze und Ohren und so weiter. Du hattest in den letzten Jahren viele kleinere und auch etwas größere Hörstürze, Gott sei Dank noch nicht mit irgendwelchen Spätfolgen oder sowas.
Oder bleibenden Schäden.
Ja.
Den Audiogrammen tatsächlich durch deutlich sichtbar, dass das Hörvermögen dann stark beeinträchtigt war zu den Zeiten.
Ja.
Und sich dann später zum Glück wieder normalisiert hat.
Ja, und du warst dann ja auch überhaupt nicht in der Lage, dich richtig zu orientieren, alleine rauszugehen, noch nicht mal irgendwie, was heißt noch nicht mal, damals auch Müll rauszutragen, das macht bei uns der Mann im Haus. Oder so, du hattest da wirklich heftig Probleme. Du konntest dann währenddessen, es ging mir total gruselig.
Ja, ne, die Ohren haben teilweise auch sehr unterschiedliche Frequenzbereiche geliefert oder eben nicht geliefert und andere verzerrt geliefert. Also richtig so, als wäre es übersteuert oder irgendwie wie beim schlechten Radioempfang oder so. Und das teilweise dann eben auch tatsächlich so, dass es geschmerzt hat. Also richtig physisch wehgetan hat.
Mhm.
Ja, also und das ist dann schon so gewesen, also für jemanden, der mit den Ohren eigentlich immer im Gleichgewicht sein muss, wie das bei mir eben so ist, ist das dann tatsächlich eine ganz heftige Beeinträchtigung gewesen.
Ja, und es war halt, wir hatten auch einmal das Ding, dass du Ohrentropfen nehmen solltest.
Oh ja.
Das war für dich absolut unerträglich.
Ja.
Und zwar tatsächlich so weit unerträglich, dass wir das nur ein einziges Mal getestet haben. Und danach haben wir gesagt, wir versuchen jetzt diese Flüssigkeit wieder aus deinem Ohr rauszukriegen, weil es überhaupt nicht erträglich war, ging gar nicht.
Mhm. Ja, das war so, ich musste mich...
Du hattest eine Panikattacke.
Ja, ich hatte eine Panikattacke. Das war wegen irgendeiner Entzündung im Ohr. Also keine Mittelohrentzündung, sondern irgendwie irgendwas im Gehörgang war das.
Ja.
Oder auf dem Trommelfell. Ich musste mich auf das linke Ohr legen. Das heißt, das lag dann auf einem Kissen und war so zu. Mhm. Und dann ins andere Ohr die Tropfen. Und dann war wirklich die ganze Außenwelt abgeschnitten von mir.
Und zwar komplett. Und dann hat Marco wirklich eine Panikattacke gekriegt. Ist hoch. Du bist ja richtig hochgeschreckt, hast gesagt, nee, das halte ich nicht aus, das geht überhaupt nicht.
Ich hatte Herzrasen, ich habe hyperventiliert fast. Ja. Also das war ganz, 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 ganz übel.
Das war richtig, richtig heftig. Und da erkennt man eben auch dran, wie wichtig für dich die Ohren auch sind.
Mhm.
Und das merkt man ja auch im Alltag weiter, nicht nur Orientierung bei dir, sondern ich mache jetzt mal den Schnitt in die Richtung, du liebst es zu lesen.
Ja.
Also zum einen ist es, sind die Ohren dafür wichtig, dass du mit deinem Handy umgehen kannst. Ne? Da kriegst du ja permanent deine Sprachsteuerung, deine Sprachausgabe um die Ohren geschleudert. Aber du liebst es ja auch zu lesen. Und inzwischen haben wir für Herrn Zehe uns gegönnt ein kleines Gerät, das nennt sich Actilino. Da kannst du deine E-Books als E-Pupse drauf speichern. Und dann ja, oder als automatisch
umgewandelte Braille-Datei, ne?
Und als umgewandelte Braille-Datei und die kannst du dann als mit Braille-Zeile so tragbar. Das sind wie viele Module hat das?
16.
16 Module. Und da kannst du wirklich flüssig dann drauf lesen und ganz gemütlich drauf lesen. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du ständig zugequatscht wirst.
Ja.
Und ich merke auch.
Für die Älteren unter uns, für die älteren Blinden, ihr kennt vielleicht noch den Handytech Buchwurm. Das war so ein ganz kleines, das passte in eine Hand, Lesegerät mit 8 Braille-Modulen. Ich war damals einer der ersten, der das Teil 1998 gekauft hat und ich habe es über 10 Jahre sehr aktiv und dann noch etwas weniger genutzt, bis es dann endgültig platt war. Aber ich war ein sehr aktiver Buchwurm-Nutzer. Also der.
Du warst ja schon von Kindheit an eine Leseratte, selber ein Buchwurm.
Ich habe Blindenschriftbücher zu Hause regalweise gehabt. Ich war in der Bibliothek, habe wie alle paar Wochen viel Pakete hin und her geschickt mit Blindenschriftbüchern. Ich war immer viel stärker auch Blindenschrift als Hörbuchhörer. Also Hörbuch auch.
Das kam ja auch erst später so richtig. Ne?
Ja, aber die Blindenhörbüchereien gibt's schon viel länger als Audible. Also,
das ist mir klar.
Ja, und
aber die gab es ja jetzt auch noch nicht so. Oder wurden die früher dann als MCs verschickt?
Oh doch, als MCs und ganz aber viel dann, früher noch als Tonbandrollen.
Alter.
Doch.
Ja, ja.
Blindenhörbüchereien gibt es schon seit, ich glaube, den 50er Jahren oder 60er Jahren.
Das finde ich auch ziemlich cool.
Ja, ja. Doch, ich habe in den 80er Jahren auch wild hier mit der Hamburger Hörbücherei Kassettenpakete hin und her geschickt.
Aber du bist ja wirklich mehr der Braille-Leser als über die Ohren ständig.
Weil Braille-Lesen für meine Ohren auch Pause bedeutet.
Es ist wirklich Urlaub für die Ohren. Ja. Das Ding ist, seit Marco das Gerät hat, ist es tatsächlich so, dass er sich dann hier wirklich in absoluter Stille hinlegen kann oder in den Sessel knoten oder so und einfach so vor sich hin liest. Du bist halt nicht mehr 20 Stunden am Tag oder so mit Sprachausgabe.
Es dauert natürlich länger, so ein Buch zu lesen in Braille, als sich ein Buch anzuhören.
Aber das ist bei Cookies genau das Gleiche.
Ja. Und man kann auch nichts nebenbei machen, logisch.
Mhm.
Aber ich sag mal so, ich habe in den letzten Jahren durchaus den Wert der Entschleunigung kennen und schätzen gelernt wieder. Nachdem ich ja doch ganz lange Jahre immer mit an vorderster Front dabei war, mit alle neue Technologie und mit dafür gekämpft und so weiter, dass das immer alles barrierefrei ist und barrierefreier wird und alles ausprobiert. Ich war einer der Ersten, der, glaube ich, irgendwie mit dem Handy aus dem Flugzeug sich mit dem Wi-Fi verbunden hat 2010 und dann einen Tweet abgesetzt hat oder solche Sachen und das eben barrierefrei hingekriegt hat und so. Ne? Und erst heute, 10 Jahre später, wird Wi-Fi in Flugzeugen tatsächlich gang und gäbe. Das war damals eins der ganz wenigen, eine kleine Fluggesellschaft in den USA, die das angeboten hat.
Ja, aber nochmal auf das Braille und diese permanente Sprachausgabe auch zurückzukommen. Das ist ja auch eine andauernde Belastung für deine Ohren, wenn du selbst jetzt, wo du gerade nicht arbeitest, da kommen wir gleich noch zu, ist das ja auch eine Erleichterung, dass du jetzt endlich wieder richtig viel lesen kannst.
Ja.
Und deine Ohren nicht mehr permanent überlastet sind. Wenn du am Computer sitzt, liest du ja teilweise Braille, aber du lässt hier halt auch alles vorquatschen.
Ja.
Wenn du Twitter liest, Facebook liest und so weiter, auch da wirst du ja von deinem Handy mit der Sprachausgabe zugequatscht.
Ja, oder vom PC. Also
oder,
da lese ich genau. Mit der Sprachausgabe.
Sagte ich ja gerade, Computer. Ja. Ne? Mhm,
genau.
So, und du hast da zwar dein Aquilino als Braillezeile mit rangeflanscht an den Computer, dass du da ab und zu eben auch noch mitlesen kannst oder ein paar Infos, gerade wenn du irgendwie auf einer Webseite bist, aber in der Hauptsache machst du alles.
Lesen, ja.
In der Hauptsache machst du da wirklich alles über die Sprachausgabe und belastest deine Ohren damit. Und da ist das wirklich Urlaub dann.
Ja.
Und da kommen wir jetzt auch dahin, was das Thema des Podcasts eigentlich ist. Man kann Hilfsmittel haben, noch und nöcher, die eine Behinderung ausgleichen sollen. Als Behindi musst du permanent mehr leisten. Selbst mit Sprachausgabe und Braille und so weiter ist dein Gehirn ja trotzdem ständig überlastet und ständig am Ausgleichen und ständig am mehr leisten müssen.
Ja. Und hier kommen wir dann in den Bereich, wo es dann darum geht, in der Schule gibt es Nachteilsausgleiche. Man gibt es zum Beispiel längere Klausurzeiten oder es gibt Schulhelfer heutzutage. Damals, als ich zur Schule gegangen bin, gab es sowas überhaupt noch nicht.
Dass dir jemand assistiert hat oder.
Ja, ne? Also genau. eine mehr oder weniger permanente Assistenz dabei und so weiter. Ich bin auch ab der 5. Klasse mit Sehnen zur Schule gegangen. Wir hatten natürlich einen Ansprechpartner, zu dem man immer hingehen konnte, wenn irgendwas war. Man hatte Versorgung mit Gebrauchsgütern wie Punktschriftpapier und so weiter und Schwarzschriftpapier. Man bekam eine Schreibmaschine gestellt. Ich habe noch auf mechanischen Hammermaschinen, da meine ganzen Arbeiten geschrieben, Computer im Klassenzimmer. Wir sprechen hier von Mitte der 80er Jahre, da war noch nichts.
Nee, da sind die noch gar nicht erfunden worden.
Und so weiter. Und Blindenschriftmaschine, und dann hat man auch also nicht nur seine Schulsachen, die auch schwerer waren, weil ja Blindenschriftpapier dicker ist als normales Papier. Blindenschriftbücher sind größer und schwerer als Schwarzschriftbücher. Ein Kassettendiktiergerät und Kassetten, also MCs, wiegen auch mehr und so weiter. Ich hatte also auch immer eine schwerere Schultasche als meine sehenden Klassenkameraden. Und ich habe auch immer mindestens eine Maschine, nämlich eine Blindenschriftmaschine oder eine Schwarzschriftmaschine mit mir rumgeschleppt von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Mhm. Und jeder weiß, wir hatten damals die Perkins-Maschinen. Das waren große, eigentlich ganz handliche, aber dadurch, dass sie aus Metall gefertigt waren, durchaus robuste, aber eben auch schwere Maschinen, die man da so mit sich rumgeschleppt hat.
Und trotzdem bist du ja auf ein, in Anführungsstrichen, normales Gymnasium und nicht auf irgendeine Inklusionsförder, Sonderschule oder sowas gegangen oder Special Blindy Internat oder sowas, sondern hast halt das geschafft, aufs Gymnasium zu gehen und mit Cookie-Schülern.
Eine von zwei Gymnasien in Westdeutschland damals, wir reden ja aus den 80ern, da gab es ja die DDR noch. In Westdeutschland gab es zwei Schulen, an denen man als Blinder Abitur machen konnte. Einmal in Marburg, die Blindenstudienanstalt, und in Hamburg, die Heinrich-Hertz-Schule. Und auf der letzteren war ich. Und das war eben auch tatsächlich die damals einzige Schule, das machten die seit 1970, die integrativ Inklusion, den Begriff gab es damals in der Form noch gar nicht, Blinde und Sehende zusammen beschult hat, aber auch nur im Gymnasialzweig, nicht im Realschul- oder Hauptschulzweig, weil sie da den Schülern der Blindenschule, dass die Schüler nicht abgraben wollten. Und die Blindenschule bot eben kein Abitur an.
Ja, und also einmal das, und also du wurdest halt auch schon als Kind immer als normal behandelt, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, die Geschichten, die du von früher noch erzählt hast, dass dein Opa dich auch auf Bäume geschickt hat und so, und wenn er runterfällt, fällt er halt runter, scheißegal.
Ja.
Und also du wurdest halt ständig auch als normal behandelt.
Mhm.
Und hast eben das auch so gelernt. Du bist ja normal, du kannst halt nur nicht gucken.
Ja.
So, und dann kam ja das Studium und alles. Und auch da warst du halt normal, kannst halt nur nicht gucken. Und dann kam dein Berufseinstieg. Und auch da immer Vergleich mit Gesunden oder mit Cookies und so.
Ja, obwohl ich zuerst in einer Hilfsmittelfirma gearbeitet habe. Ich habe ja damals für den Hersteller des Jaws Screenreaders gearbeitet. Ganz lange Jahre lang.
Bis ich aber dann, da warst du ja auch nicht der Einzige.
Da war ich nicht der einzige Blinde in der Firma, aber im deutschsprachigen Raum schon.
Ja, und hast halt da eben auch immer wieder für dich selber auch den Vergleich gezogen, ne?
Mhm.
So, ich muss das Gleiche leisten können, was auch ein Cookie leistet damit. So bist du ja auch aufgewachsen.
Ja.
Ja.
Ne? Und das, ich bin dafür auch dankbar, dass ich das so, ne, dass ich dafür auch so behandelt worden bin und das auch so gelernt habe, weil die Alternative natürlich wäre, man wird irgendwie
in Watte gepackt, Sonderbehandlung, also, und dann fühlt man sich ja auch wieder ausgeschlossen.
Ja.
Das Ganze hat aber eben tatsächlich auch eine Downside, eine negative Seite, die du jetzt ja gerade akut merkst.
Ja, denn es ist so, dass durch den permanenten Stress, ne, also auch in meiner jetzigen Firma, in der ich arbeite, bei Mozilla, bin ich einer von zwei Blinden und wir werden natürlich mit denselben Maßstäben gemessen, wie die sehenden Kollegen. Wir kriegen auch dasselbe Gehalt, ne, ist klar. Aber es bedeutet eben eine Unmenge an Mehraufwand kognitiver Art, also wirklich so Hirnleistung pur, um das tatsächlich zu erreichen.
Ja.
Um dem gerecht zu werden, um auch dann tatsächlich als gleichwertig akzeptiert zu werden. Das ist ja das große Ding. Ne? Sobald man eine Sonderbehandlung bekommt, heißt es in den Augen vieler Manager dann auch, sie oder er leistet weniger. Also warum sollen wir denen dann die gleichen Gehälter zahlen, das gleiche gleiche Modelle anlegen, gleichen Maßstäbe anlegen? Da können wir doch auch geringfügiger beschäftigen oder ähnliches, ne? Und so weiter.
Ja.
Und diese permanente Leistung, dieser permanente Stress hat über die Jahre bei mir zu den verschiedensten Krankheitsbildern geführt. Die Hörstürze haben wir schon angesprochen. Und wenn es die nicht waren, waren es über die letzten Jahre immer wieder sehr untypische oder sehr vielfältige Infektionsgeschichten.
Ja, dein Immunsystem war ziemlich im Eimer.
Ja.
Und der Höhepunkt, der bildete ja jetzt diese absolut eigenartige Infektion, mit der du dann ja am Ende tatsächlich im Krankenhaus gelandet bist.
Ja, im Februar war das.
Im Februar war das, da sind wir ja zusammen in die Notaufnahme gegangen, weil es hier richtig, richtig beschissen ging.
Ja, weil ich wirklich überhaupt nichts mehr konnte und wirklich da es mir so richtig dreckig ging. Und das war dann eine heftige bakterielle Infektion. Ich wurde also dann sofort unter Antibiotika gesetzt mit Infusion, also richtig so mit ordentlich Stoff dagegen.
Ja, und du musstest ja auch über Nacht da bleiben und musstest eigentlich sogar noch dafür kämpfen, dass du am Wochenende wieder nach Hause durftest.
Ja, weil ich Krankenhäuser an sich völlig schrecklich finde und dann hatte ich da auch noch so einen sabbelköpfigen Zimmernachbarn, der sehr anstrengend war und auch Energie geschlürft hat ohne Ende.
Das hatten wir aber ja schon in einem
anderen Podcast. Das hatten wir schon in einem anderen Podcast erzählt. Ne? Und
ja, aber der Punkt ist ja eben, trotz dieser ganzen Hilfsmittel und dieser in Anführungsstrichen Nachteilsausgleiche, die man als Behinderter so kriegt, wenn du einen Ausweis hast, wie zum Beispiel ein paar Tage mehr Urlaub und besserer Kündigungsschutz oder so ein Firlefanz, trotzdem leistest du ja immer noch viel mehr und dein Körper ist eindeutig früher kaputt.
Ja, und das habe ich jetzt eben gemerkt.
Das war eine sehr harte Erkenntnis auch für dich.
Das war eine sehr harte Erkenntnis. Und es gibt da eben wirklich verschiedene Anzeichen. Und wer sich ein bisschen mit Infektionskrankheiten auskennt, regelmäßige Belastung durch Infektionskrankheiten erhöht unter anderem das Risiko von Herzinfarkten oder anderen Herzerkrankungen. Also viele unbehandelte Infektionen enden irgendwann im Herzmuskel. Und solche Sachen. Und ich weiß, in meiner Familie gibt es eine genetische Disposition für Herzkrankheiten auf der einen Seite. Mein Großvater, der mich auf Bäume hat klettern lassen, den anderen habe ich nie kennengelernt, der ist verstorben, als mein Vater ein Jahr alt war. Der ist nach seinem dritten oder vierten Herzinfarkt und einem nachfolgenden Schlaganfall vor 33 Jahren gestorben, mit 67 solche Sachen. Oder eben Hörstürze. Wenn ich mich dann irgendwann nicht mehr von einem erhole, sitze ich auf einmal als Taubblinder da.
Und das ist richtig, richtig
pervers. Und das hieße für mich im Grunde, ich wäre eingesperrt.
Ja. Ja.
Und da hat mein Hausarzt, habe ich mit meinem Hausarzt dann im März, nachdem ich mich von dieser Infektionsgeschichte, weil ich ja natürlich durch das schon dadurch geschwächte Immunsystem mir gleich auch noch eine saisonale Erkältung eingefangen habe.
Die ich nicht gekriegt habe.
Die du nicht gekriegt hast, genau.
Das war ja auch so ein Ding. Wir haben uns nicht jede Erkältung geteilt.
Nee.
So, nee. Das mein Immunsystem ist relativ in Ordnung. Und Markus halt komplett im Arsch.
Ja,
aber ne, so, es ist halt wirklich eine ziemlich heftige Erkenntnis zu sehen. Eigentlich fühlst du dich körperlich ganz gesund und du könntest mit normalen, normal, aber halt normal funktionierend halt so, der Norm, der Mehrheit entsprechend. Mit Augen und so weiter kannst du halt trotz aller Hilfsmittel so nicht mithalten.
Nicht auf Dauer.
Wenn
ich jetzt mal zurückrechne, Beruf, Studium plus Schulzeit, also nachdem ich aus der relativen Sicherheit der Blindenschule rausgegangen, das war 1984, das sind jetzt 35 Jahre. Ich bin jetzt 46.
Und körperlich kaputt gerade. Noch nicht ganz.
Wir haben jetzt die Notbremse gezogen.
Wir haben halt rechtzeitig erkannt, dass das so definitiv nicht weitergeht und deshalb bist du jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen.
Ja, um mich zu erholen, zu regenerieren.
Ja. Es wird auf jeden Fall viele, viele Monate dauern und auch bis wir dann entscheiden können, ob es weitergehen kann mit der Arbeit oder eben nicht.
Ja.
So. Aber der Punkt ist ja halt tatsächlich, du kannst 30 verschiedene Hilfsmittel zur Seite gestellt kriegen und so, aber am Ende bist du halt trotzdem behindert.
Ja.
Und das ist mein, ich selber habe ja auch mehrere Behinderungen und Krankheiten. Da kann die Gesellschaft auch noch so nett zu einem sein. Und man kann auch noch so sehr sagen, es ist die Umwelt, die behindert. Gerade wenn ein Sinn fehlt. Oder bei meinen Erkrankungen und so. Gerade wenn, weiß ich nicht. Es ist trotzdem der Körper, der halt nicht richtig funktioniert.
Ja.
Und du musst eben trotzdem mehr leisten. So, ich zum Beispiel mit meiner Hypermobilität und so muss und auch mit Autismus und ADS und so weiter, mein Gehirn muss den ganzen Tag, mein Körper muss den ganzen Tag mehr leisten als ein Gesunder. Und natürlich bin ich dann mehr müde. Und das ist ja bei dir genauso. Du musst auch permanent, deine Sinne müssen andauernd mehr leisten. Dein Gehirn muss wesentlich mehr leisten und bist halt trotzdem irgendwann durch.
Ja. Es war also zum Schluss tatsächlich so schlimm, dass ich auch nach 3 Wochen Urlaub, nach einer Woche das Gefühl hatte, ich könnte schon wieder in Urlaub gehen, weil ich einfach völlig platt war. Nachdem ich dann jetzt da 1,5 Wochen krank gewesen bin, nach dem Krankenhausaufenthalt plus Erkältungsauszeit, weil mich das gleich wieder so richtig runtergezogen hat mit Fieber und allem möglichen Scheiß, habe ich nach einem Tag gesagt, boah, wann ist endlich Wochenende?
Und es war, da war es gerade Dienstag.
Ja, da war es gerade Dienstag.
Ich habe gesehen, wie du hier rumgeschlichen bist. Das hat dich auch in deiner, nicht nur in deiner Laune, Stimmung etc. beeinträchtigt, sondern das hat dich eben auch körperlich beeinträchtigt. Du bist häufig gegen irgendwelche Sachen gegengelaufen. Du warst häufig nervös, hast kaum gelacht und so. Und man hat schon sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt, wie schlimm es eigentlich war.
Ja, und das war dann der Punkt, an dem ich mir dann einen Termin bei meinem Hausarzt geholt habe. Das waren dann 2 Wochen dazwischen. Da war dann der Termin frei.
Genau.
Und da hingegangen bin, mit ihm gesprochen habe. Der hat mich ja die ganzen Jahre schon damit begleitet. Der kennt meine Geschichte, meine Krankengeschichte seit 2013, seit er die Praxis da übernommen hat.
Ja.
Und zu dem ich auch nach dem Umzug weiterhin gehe, obwohl es jetzt ein scheißlanger Anfahrtsweg ist von über einer Stunde.
Ja, du bist ja irgendwie 1,5 Stunden unterwegs bis da.
Okay. Ja, ja.
Und das gleiche dann auch wieder zurück.
Ja.
Aber das ist es auch wert.
Ja.
Ja, es ist wirklich krass.
Und da haben wir dann ja im Grunde gesagt, entweder wir versuchen das jetzt irgendwie mit Flickschusterei weiter zu...
Hier ein bisschen Psychotherapie und da vielleicht ein Reha-Aufenthalt oder so.
Und dann kommt doch der nächste Hörsturz, bei dem ich dann vielleicht doch ertaube. Oder die nächste Krankheit, die mich irgendwie dermaßen beeinträchtigt, dass auf einmal es wirklich körperlich gefährlich wird auf andere Weise. Oder wir ziehen jetzt die Notbremse. Und da ist mir ehrlich gesagt die Entscheidung nicht schwer gefallen.
Nee, wir haben ja auch schon länger sehr intensiv auch darüber gesprochen, was wir machen. Ne?
Mhm.
Aber was ich nochmal sagen möchte, ich denke, das ist ganz wichtig, auch als Behinderter oder chronisch krank oder was auch immer für sich selber anzunehmen. Es ist so, dass man selber behindert ist und weniger leistungsfähig oder ähnlich leistungsfähig, aber unter einem erheblichen Mehraufwand und deswegen eine längere Regenerationsphase benötigt.
Ja, und das habe ich halt ganz lange immer wieder versucht wegzudrücken.
Und das ist auch ein Aufruf an all die Gesunden da draußen, die alle Sinne beieinander haben, als einzige Krankheit ab und zu vielleicht mal eine Erkältung mit sich rumgeschleppt haben, also diese klassischen Normalos. Inklusion, bitte gerne. Aber es ist ja auch irgendwie so ein nur weil ihr uns ein bisschen was Barrierefreies hinstellt, wie eine Rollstuhlrampe oder irgendwie sowas, ist die Behinderung nicht weg.
Nee.
So. Ist so.
Eine Rampe ist eine unglaubliche Erleichterung.
Oder auch für mich, oder, da hochzukommen.
Ne? Also, ja? Das ist ja nicht nur für Rollifahrer, das ist für Menschen mit Gehbehinderung, Menschen mit Kinderwagen und so weiter. Also sind barrierefreie Zugänge ein Segen. Und so weiter, insofern ist das, ne, oder und so weiter. Aber das negiert nicht die Tatsache, dass da tatsächlich eine Behinderung ist.
Auch ein Rollstuhl
auch nicht
zaubert,
nicht wegzudiskutieren ist.
Auch ein Rollstuhl zaubert die Gehbehinderung nicht weg. Sondern die ist da und das sind dann die Beine. Und die Arme müssen im Zweifelsfall dann eben mehr arbeiten und deswegen ist man dann manchmal auch mehr müde, zum Beispiel.
Ja.
Oder
bekommt irgendwann Probleme zum Beispiel im Rücken oder durch die unterschiedlichsten körperlichen Belastungen, die man seinem Körper antun muss, um den Alltag zu bewältigen. Ne, also das ist ja alles...
Also die Behinderung ist tatsächlich... trotzdem da. Trotz aller Hilfsmittel, die wir da hingestellt kriegen. Und ich höre das häufig auch und lese das auch gerne mal, dass Normalos dann meinen, ja, hier, ihr schreit doch immer so schön nach Inklusion, dann stelle ich dir jetzt hier ein Hilfsmittel hin, dann verhalte dich gefälligst auch normal.
Ja.
Aber das geht nicht. So. Ja.
Ja. Richtig. Und ich habe das jahrelang oder jahrzehntelang im Grunde immer wieder zu kompensieren versucht, wegzudiskutieren versucht,
Für dich selber ja auch.
Für mich selber, weil ich eben auch wirklich so erzogen worden bin, nur mit geregelter Arbeit, nur mit einer vernünftigen, in Anführungsstrichen, Arbeit, bist du auch tatsächlich was wert. Und dann hier später dann immer so, ja, von wegen, sei dankbar, du hast diesen guten Job, du und so weiter, jetzt streng dich auch an und so weiter.
Genau, ne, bleib da mal möglichst lange drin. Ne,
und so weiter.
Und du, und, ja, da halt dieses, du bist halt nur dann was wert, wenn und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, wenn du leistungsfähig bist.
Ja. Und diese Erkenntnis, dass das eben tatsächlich irgendwann vorbei ist und dass es bei mir auch früher vorbei ist und dass das eben auch tatsächlich unmittelbar mit der Behinderung zu tun hat.
Ja.
Die hat mich dann jetzt so vor einigen Wochen doch in ein ziemliches Loch gerissen, muss ich sagen. Also inzwischen ist es wieder okay. Inzwischen habe ich das so für mich sortiert. Deswegen sprechen wir da jetzt ja auch drüber.
Ja, das war vor ein paar Wochen noch gar nicht möglich.
Nee. Da war das also so richtig, da habe ich immer wieder versucht, irgendwie mich da rauszuwinden und von wegen, geht nicht doch dies, geht nicht doch das, kann ich das nicht doch irgendwie,
ja,
ne, und so weiter. Und ich bin doch erst 45, 46, ne, und so weiter und mein Gott und dies und jenes, obwohl ich da natürlich das schon auch teilweise mal schriftlich festgehalten hatte, aber das eine ist eben die Vernunft, der Kopf, und das andere ist das Herz, der...
Ja, es muss halt eben auch
sacken, in Anführungsstrichen, also richtig so vom Kopf bis zum Herzen sacken und ankommen, dass das so ist. Und erst wenn das Herz dann tatsächlich auch sagt, ja, du hast recht, und es geht uns wirklich so besser jetzt, und es muss ganz klar und ganz offen damit diskutiert werden. Erst dann hat man auch eine Chance, dann tatsächlich zu heilen.
Ja, das zu verändern und anzunehmen für dich selber und tatsächlich eben auch zu heilen. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man mit einer Behinderung lebt, ständig in einem Overload-Zustand und viel zu viel und so und nicht glücklich sein kann. Natürlich kann man das.
Richtig.
Wir sind ja beide also mit vielen Geschichten geschlagen. Aber nee, es ist ja völlig gut. Wir lachen ja nicht. Wir lachen nicht, wir sind nicht lustig. Und so. Herr C. hat übrigens so zauberhafte Lachfalten. Oh, ich liebe es. Es ist so, so toll. Ja, und das, da wollten wir halt einfach mal ganz wichtig drüber reden, dass das ganz, ganz wichtig ist, eben für sich selber auch und sich selbst einzugestehen, dass man eine Behinderung hat und damit leben muss, kann und wie auch immer leistungsfähig ist oder eben nicht oder...
Oder auch nicht mehr irgendwann.
Oder irgendwann nicht mehr, genau.
Und dass das durchaus deutlich früher als bei Nichtbehinderten der Fall sein kann.
Ja, du hast ja jetzt auch ganz viel mit anderen Blindies gequatscht, die teilweise sogar noch jünger waren als du, die dir dann sich dir auch offenbart haben, in Anführungsstrichen, und gesagt haben, ich habe mit 35 stressbedingt meinen ersten Schlaganfall gehabt.
Das war jetzt gestern einer, der mir das gesagt hat, genau.
Und so.
Ein anderer Bekannter von mir, dem ich das erzählt habe, der ist jetzt Anfang 40, der hat seit Jahren stressbedingt mit Bluthochdruck zu kämpfen. Und dauerhafter Bluthochdruck ist auch nicht gut für die Gefäße, für alles Mögliche im Körper. Das so. Heißt, auch er als Blinder, der arbeitet an der Universität als Lehrender und kennt eben diese diesen ständigen Wettbewerb mit den sehenden Kolleginnen und Kollegen auch und hat sich den uns angenommen und sagte, er merkt diese Sache auch sehr deutlich. Also bei ihm ist das ist das jetzt noch nicht so wie bei mir, dass er da jetzt schon sich rausziehen musste. Er arbeitet. Aber er kennt das Problem und er selbst kennt auch noch viele andere, denen das ähnlich geht. Also ich bin da durchaus nicht alleine mit.
Ja, aber das ist halt auch eine Sache, die so gar nicht angesprochen wird. Ich lese, wenn ich über Inklusion und so weiter lese, lese ich in der Hauptsache solche Sachen wie wir wollen als gleichwertig akzeptiert werden und so weiter. Aber es wird kaum angesprochen, dass man mit seiner Behinderung tatsächlich auch zu kämpfen hat und mehr Leistungen erbringen muss, um den ganz normalen Alltag zu bewältigen und so, weißt du?
Ja.
Das war für uns beide auch ziemlich überraschend jetzt, so in der letzten Zeit. Also das gerade auch in der Blinden-Bindi-Community. Dass da tatsächlich, kaum hat Marco sich da irgendwie offenbart, kamen sie irgendwie wie so Ratten aus den Löchern und sagen, hier,
paar Leute,
bei mir genauso und ich kenne die und die Leute und das ist eigentlich, aber das hat auch so ein bisschen so was in Richtung, das ist Scham besetzt, dass man halt, man kriegt alle möglichen Hilfsmittel und Unterstützung und so weiter und du schaffst es in Anführungsstrichen trotzdem nicht.
Ja, das Schamgefühl kenne ich auch sehr gut sogar. Das war auch ein Teil des Problems, weswegen ich da in dieses Loch gefallen bin unter anderem und so weiter und auch früher schon und deswegen habe ich das immer so weit weggedrückt, weil ich mich sonst immer auch geschämt habe, wegen du hast hier die Chance, du hast hier diesen guten Job, du hast hier die Hilfsmittel, du hast hier das und jenes und so weiter.
Du verdienst ein tolles Geld und kannst dir ganz viele Sachen leisten und wenn ich mir so die anderen Blindies angucke und ne, so,
die das Glück nicht hatten,
ist der Vergleich und ich muss es doch wertschätzen. Ich
halte dich sehr hoch unter behinderten Menschen mit Behinderung, also Blinden, so, aber auch anderen Menschen mit Behinderung. Ist die Arbeitslosenquote um ein Vielfaches höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist bekannt. Ne? Ja. Also es ist einfach. Ich habe mich da tatsächlich dann auch vor mir geschämt, ne, wenn ich da so die Schwäche zeigen, ne, oder Schwäche akzeptieren, ne, wenn sie einem so vorgeführt wird.
Genau.
Das war schon nicht immer einfach. Inzwischen habe ich das akzeptiert, dass es so ist. Wie gesagt, und deswegen sprechen wir da jetzt ja auch drüber. Aber der Weg dahin, der war nicht einfach.
Nee, gar nicht. Und das ist ja auch hart. Also ich kenne das ja von mir. Ich bin mit 29 in volle Erwerbsminderungsrente gekommen. Und ich wurde ja quasi zwangsberentet damals. So zu sehen und gesagt zu kriegen, so von offizieller Stelle gesagt zu kriegen, du bist nicht leistungsfähig. Hier, wir geben dir ein kleines Almosen quasi. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Gerade wenn, ich bin ja genauso aufgewachsen, möglichst selbstständig sein, möglichst nicht um Hilfe bitten, sondern alles alleine können, möglichst eigenes Geld verdienen, anderen Leuten nicht auf der Tasche liegen, die arbeiten schließlich auch hart für ihr Geld und so weiter und dann aber zu akzeptieren, zu sagen, ich habe jetzt aber in die Rentenversicherung eingezahlt und ich habe in die Krankenkasse eingezahlt. Ich habe Anspruch darauf, dass ich das Geld ausgezahlt kriege und dass ich jetzt in Rente gehen kann und so. Ich knapse heute immer noch ab und zu da so dran rum. Das ist nicht einfach.
Jo.
Ja, heute mal sehr ernster Podcast. Aber ich hoffe auch ein bisschen hoffnunggebend und ein bisschen, falls irgendeiner von euch, von den Zuhörern eben auch unter chronischen Erkrankungen oder Behinderungen oder was auch immer, leidet in Anführungsstrichen, halt damit lebt. Mhm. Ihr seid nicht alleine, das definitiv nicht. Es gibt einen unglaublich großen Haufen an Leuten, auch viele, denen man das gar nicht ansieht, mit was die so rumhantieren. Und ja, man kann trotzdem happy sein.
Ja.
Geht alles.
Geht alles.
Haben Sie noch ein Schlusswort, Herr Zehe? Möchten Sie noch irgendwas anderes sagen?
Was anderes im Grunde nicht. Nur noch ein Angebot, wenn irgendjemand von euch jetzt auch nach dem Hören dieses Podcasts Gesprächsbedarf hat. Ich bin über Facebook erreichbar. Ich bin über Twitter erreichbar. Meine Direktnachrichten dort sind offen.
Ihr könnt auch über die Webseite des Podcasts mit uns in Kontakt treten. Da haben wir unsere Kontaktdaten, unsere Twitter-Handles, E-Mail-Adressen und so weiter haben wir da auch drin stehen. Das wird zumindest für das weitergeleitet und so weiter. Also falls ihr da jetzt irgendwie reden möchtet. Ich bin quasi prädestiniert für die chronischen Erkrankungen und unsichtbaren Behinderungen. Und Herr Zehe so für die körperlichen. Vor allem auch
Blindheit.
Blindies.
Ne?
Ja, ja. Blindheit, so. Sehbehinderung und so
weiter. Das mal als Angebot.
Also, wir sind nicht alleine. Es fühlt sich oft so an.
Aber das ist nie so.
Nee, sobald man irgendwie so ein bisschen seine Story nach draußen packt und sagt, hier so und so geht's mir, kommen wirklich ganz viele Leute aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja, ich auch.
Ja.
So.
Gut.
Schatzis, das war's. Jetzt haben wir aber fast eine Stunde gesabbelt, ich glaube, es reicht. Da unten fleht sich eine Katze rum, da oben schläft eine Katze. Haben wir noch irgendwas? Ja, quark du mal. Sie fleht's jetzt nicht mehr. Das ist Spoiler.
Keine noch. Okay.
Kinder.
Macht's gut.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.